Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen, heute ist Freitag, der 7. August 2020. Hier stand jetzt auf meinsportpodcast.de mit den Sportthemen, die heute das Zeug zum Tagesgespräch haben.
Ja, und dafür sind wir wieder früh aufgestanden, um euch um Punkt 7.07 Uhr mit dem ersten Sportpodcast des Tages begrüßen zu können. Wir, das sind mein Kollege Malte Asmus, der Chefredakteur von meinsportpodcast.de.
Und mein Kollege, der Sportfan, Sportjournalist und Stadionsprecher der deutschen Nationalmannschaft. Guten Morgen, Andreas Wurm.
Guten Morgen, Malte, und guten Morgen in die Runde. Mensch, bitteschön, was war denn gestern Abend mit Martin Keimer beim PGA Championship los? War eine insgesamt richtig gute erste Runde. Kam ja eigentlich nicht so richtig gut in Tritt in der letzten Zeit. Ein Bogey, dann 4 Birdies, ein Eagle, am Ende noch ein Bogey, aber insgesamt -4. Damit liegt er richtig gut im Rennen. Mhm. Hättest du ihm das zugetraut nach den letzten Ergebnissen auch?
Ehrlich gesagt, nein. Habe ich in der Vorschau eigentlich auch gesagt, er wird nicht viel Chancen haben, da oben mitzumischen. Das hat mich schon wirklich überrascht. Gut, also vor Corona, da hatte er ja mal 4 Top-20-Platzierungen auf der European Tour, aber das Comeback letzte Woche in Reno nach der langen Pause, das war dann doch recht rostig. Und wie gesagt, in der Vorschau habe ich gesagt, aufgrund der Erkenntnisse aus diesem Turnier nach 2 Runden war da Schluss. Da gibt's nicht so viele Chancen fürs PGA Championship. Aber dann, was ich jetzt so sehen konnte gestern, die Live-Kameras waren ja leider noch nicht drauf. Man musste sich so mit ein paar Twitter-Schnipseln von der PGA Tour begnügen. Aber was ich da gesehen habe, das sah schon echt gut aus. War ja auch seine beste Major-Runde seit Ewigkeiten mit einer 66. Und das Highlight natürlich, du hast es eben schon gesagt, ein Eagle. An der 4, seinem 13. Loch des Tages, schöner langer Putt. Dann kam eben noch das Bogey am letzten Loch, das war natürlich schade, aber vielleicht auch ein guter Dämpfer zur rechten Zeit, damit er nicht zu früh jubelt und wir nicht zu früh jubeln. Man weiß ja, man kann ein Golfturnier am ersten Tag verlieren, aber eben nicht gewinnen. Und er hat noch nicht verloren und er hat eben auch noch nicht gewonnen. Und sein großes Problem ist ja nun mal, 4 konstante Runden am Stück mal hintereinander hinzukriegen.
Naja, das kenne ich von mir, das ist ganz klar. Naja, also vielleicht klappt's ja jetzt beim PGA Championship 2020. Vor 10 Jahren hat er das Major ja schon mal gewonnen. Wir sind sehr gespannt. 3 Tage läuft das Turnier ja noch und unsere Sendung ist ja noch gar nicht richtig losgegangen. Also was machen wir denn heute eigentlich noch alles?
Na, wir gedenken zum Beispiel einer Ruderlegende mit traurigem Schicksal, erinnern an den ganz großen Tag einer Baseball-Legende und wir blicken mit ZDF-Moderator Norbert König zum Beispiel voraus auf die Leichtathletik-DM.
Und wir loben LeBron James für wahre und klare Worte, warnen vor Unfällen im Haushalt, blicken auf die Champions League-Partien heute und morgen voraus und wir gucken aktuell auf das Ausscheiden von Eintracht Frankfurt und wir gucken auf das Abschneiden von Bayer Leverkusen in der Europa League.
Top-Thema.
Wenn die Fußball-Europa League nächste Woche zu ihrem Endturnier nach Deutschland kommt, wird nur noch eine deutsche Mannschaft im Wettbewerb sein, nämlich Bayer Leverkusen. Für die anderen beiden war Endstation im Achtelfinale. Nach dem VfL Wolfsburg vorgestern hat sich gestern dann auch Eintracht Frankfurt verabschieden müssen.
Ja, die hatten nach dem 0-3 im Hinspiel in Basel jetzt einen richtigen Rucksack mitzuschleppen, eine heftige Hypothek. Und die erwies sich halt dann auch zu groß. Klar, ein paar gute Ansätze, die gab es dann schon. Eintracht investierte aber insgesamt zu wenig. Sie waren ungefährlich und sie waren letztlich dann auch ideenlos. Und so gewinnt man dann eben auch kein Spiel und schon gar nicht mit 4-0. Das hätten sie ja gebraucht.
Genau, aber so eine kompakte Defensive wie Basel, die stellt man eben mit so wenig Ideen nicht wirklich vor große Gefahr. Und die Gäste, die waren sogar offensiv eigentlich die bessere Mannschaft, hatten die besseren Chancen. Und Kevin Trapp, der konnte zunächst noch Schlimmeres verhindern. Aber was nützt die Null hinten, wenn sie auch vorne steht für Frankfurt, wo eben mindestens 3 Tore mal für eine Verlängerung gebraucht worden wären oder eben die 4, wie du gesagt hast, um am Ende zu gewinnen?
Ja, und am Ende stand sie ja dann auch nur noch vorne und nicht mehr hinten. Frei markierte in der 88. Minute das Tor des Tages. Frankfurt ist also raus. Schöne Ferien.
So sieht's aus. Mit einem besseren Polster im Rücken, dem 3-1 in Glasgow, nämlich hatte es Bayer Leverkusen ja dann vielleicht im Rückspiel sowieso ein bisschen leichter gegen die Rangers, dann auch noch zu Hause, auch wenn natürlich ohne Publikum, aber das Weiterkommen von Bayer, das war im Spiel gegen Glasgow zu keinem Zeitpunkt gefährdet und wurde von Diaby in der 51. Minute ja dann auch mit dem Tor des Tages besiegelt.
Und damit haben sie dann auch was mehr oder weniger Historisches geschafft. Denn unter den letzten 8 in einem europäischen Wettbewerb hatte Bayer zuletzt vor 12 Jahren gestanden. Dort geht es jetzt gegen Inter Mailand. Die hatten ja gestern dann gegen Getafe sich durchgesetzt.
Ja, du warst ja Augenzeuge gestern, aber, und da wirst du auch gesehen haben, gegen Inter, da braucht's dann für Bayer doch noch eine kleinere Leistungssteigerung. Vor allem muss Bayer die sich ihnen bietende Möglichkeiten besser nutzen. Das war schon ein Manko gegen Glasgow. Bayer war überlegen gegen die Schotten, sogar drückend überlegen, hatten auch einen Chancenplus, nur der Ertrag, der hätte eben auch noch höher ausfallen können. Das monierte auch Lars Bender im DAZN-Interview, der allerdings sonst recht zufrieden klang.
Es war natürlich nicht alles überragend, aber es waren schon sehr, sehr gute Ansätze dabei. War auch sicherlich an sich ein souveräner Auftritt und verdient gewonnen. Ja, hatten auch die Möglichkeit, vielleicht noch ein oder zwei Tore zu machen. Das sollten wir dann in den nächsten Spielen schon machen. Die Möglichkeiten, die wir haben, dann wirklich auch kaltschneidig nutzen. Aber an sich war es wichtig, jetzt gut reinzukommen, keine Verletzten davon zu tragen und ja, so ein Stück weit wieder in den gewissen Rhythmus reinzuspielen. Und das ist uns gelungen.
Ich stoße da ins gleiche Horn, denn Inter war auch nicht wirklich gefährlich. Die sind ganz spät ins Spiel gekommen. Chancenauswertung auch ganz, ganz miserabel. Inter ist schlagbar. Mein Cousin lebt in Mailand, ist Inter-Fan und der sagt, oh, gegen Bayer Leverkusen, das wird eine ganz schwere Angelegenheit für Inter. Der ist sich gar nicht sicher, ob die weiterkommen, auch wenn es der italienische Vizemeister ist.
Bayer trifft also auf Inter. Und wie sehen die anderen Partien des Viertelfinals aus?
Inter gegen Bayer steigt am Montag, genau wie Manchester gegen den FC Kopenhagen. Da bin ich dann wieder am Start. Am Dienstag spielt dann der FC Sevilla, der sich gegen die Roma durchsetzte, gegen die Wolverhampton Wanderers. Die Engländer hatten Olympiakos ausgeschaltet und Basel trifft dann auf Donetsk.
Stand jetzt aktuell.
Das Viertelfinale in der Europa League ist damit also komplett und ab heute Abend kehrt dann auch die Königsklasse zurück in den Spielbetrieb. In der Champions League werden die Achtelfinals komplettiert. Heute Abend trifft Juventus nach der 0-1-Niederlage im Hinspiel zu Hause auf Lyon und Man City empfängt Real Madrid. Da hatten die Engländer auswärts ja das Hinspiel mit 2-1 gewonnen.
Und am morgigen Samstag müssen dann die Bayern ran. Nach dem 3-0 im Hinspiel gegen Chelsea sollte das Rückspiel aber eigentlich also eher ein Selbstläufer sein. Man darf das Ganze nie zu früh loben und bequatschen, aber das sollte schon mal klappen. Spannender ist da schon das Duell Barcelona gegen Napoli. 1-1 das Hinspiel. Barca hat den Vorteil des geschossenen Auswärtstores.
Und für wen ist der Termin der Champions-League-Spiele jetzt ein Vorteil? Für die Teams, die wie Bayern und Leipzig jetzt eine lange Pause hatten oder für die, die quasi aus dem laufenden Spielbetrieb kommen? Das schätzen Alex Troika und Nils Kern ein, die Chefredakteure von realtotal.de und Barca-Welt. Die haben sich darüber nämlich im aktuellen Tiki-Taka-Podcast hier auf meinsportpodcast.de unterhalten. Alex, wie schätzt du das ein?
Viel Kaffeesatzleserei, wissen können wir es nicht, wir müssen es abwarten. Ich glaube, für die Bundesliga-Vereine ist die lange Pause schon ein Nachteil. Denn die Bayern waren in unfassbar guter Form und man darf auch nicht vergessen, anders als Serie A, England und Spanien, haben die Bundesligisten eben nicht im 2-3-Tages-Rhythmus gespielt, sondern nur wochenweise. Also die waren im normalen Rhythmus, einfach einmal die Woche, was ja der beste Rhythmus ist, denke ich mal. Ne? Weniger Verletzungen etc., weniger Übermüdung. Und da war Bayern unfassbar stark. Aber jetzt eben diese ewig lange Pause, dadurch ist der Rhythmus völlig flöten. Und auch die Anspannung etc., dementsprechend glaube ich, ist das schon ein kleiner Nachteil für die deutschen Vereine.
Aber im Tiki-Taka-Podcast hier auf meinsportpodcast.de sind die beiden natürlich noch tiefer ins Detail gegangen, haben sich die 4 Spiele des Wochenendes genauer angeguckt und da sieht es ja für die spanischen Clubs, also Real und Barca, die Clubs, die Nils und Alex betreuen, nicht ganz so rosig aus.
Ja, wenn wir Pech haben, wird es für unsere Clubs nur ein Spiel geben, ne? Aber einmal die Hymne hören, ja. And that's it.
Das könnte sein. Real Madrid ist am 7. August im Einsatz, Barcelona dann am 8. August und vielleicht haben wir dann vom 12. bis zum 23. August, wenn dieses Blitzturnier in Lissabon stattfindet, wirklich wenig zu tun. Ja. Können Füße hochlegen und Champions League gucken. Wäre für mich jetzt okay, denn Fokus war ja auf dem Ligatitel, hat ja Zidane auch schon früh gesagt, vor über einem Jahr, dass wirklich Priorität La Liga hat. Barca hat da natürlich ein bisschen mehr Druck.
Ja, ein bisschen.
Da gab es jetzt noch keine Silberware.
Nee, die haben ziemlich Druck, würde ich sagen. Also ich glaube, das Finalturnier in Lissabon verpassen wäre der Super-GAU. Normalerweise natürlich für beide Vereine, aber wie du schon sagst, dadurch, dass Real den Titel gewonnen hat, ist jetzt alles andere nur noch Dreingabe. Ne? Dementsprechend hat Real Madrid da nicht so viel Druck. Auch natürlich, weil sie bei Man City spielen, wo man ja eher mit einem Ausscheiden leben kann oder rechnen kann. Mhm. Wohingegen gegen Napoli ausscheiden, die Siebter in Italien sind, das wäre nochmal für Barca ziemlich der Super-GAU. Also das Turnier in Lissabon erreichen ist absolut Pflicht für Barca. Alles andere wäre eine krasse Enttäuschung, ja.
Der Druck ist beim FC Barcelona. 1:1 ging das Hinspiel in Neapel aus. Wir erinnern uns an ein schickes Tor von Dries Mertens, so vom Strafraumrand schön ins lange Eck, in den langen Winkel. Dann aber auch genauso schick die Kombination von Barcelona beim 1:1 Ausgleich. Ich glaube, Busquets hat Semedo geschickt und dann war Griezmann in der Mitte, der ihn da über die Linie gebracht hat. Also Neapel war schon stärker im Hinspiel. Glaubst du, Barca wird da schon ein bisschen spielen, erstmal Spiel verwalten, 0-0, minimalistischer Ansatz, weil eben Neapel vielleicht auch früh noch nicht so viel riskieren wird, oder werden sie schon ihr übliches Spiel mit viel Ballbesitz und versuchen, was meinst du,
herangehensweise? Ja, die Frage ist halt, welches Gesicht zeigt Barca? Zeigen sie dieses Alaves-Villarreal-Gesicht oder zeigen sie das Espanyol-Leganés-Gesicht? Also sprich, bei den letzteren beiden, das waren ganz, ganz müde 1-0-Nummern, wo halt wirklich der Ball im Schneckentempo rumgeschoben wurde, ganz wenig Bewegung abseits des Balles, Ballzirkulation war langsam, Freilaufverhalten war fast nicht vorhanden. Also da haben sie wirklich so einen Schlafwagenfußball gespielt, wohingegen sie gegen Villarreal ja wirklich super kombiniert haben. So will Barca spielen, so will Setién seine Mannen sehen, aber sie bringen es halt warum auch immer nicht immer auf den Platz. Hängt natürlich auch vom Gegner ab, ne? Wie gut verteidigt er, wie stark laufen die Räume zu. Ja. Ich bin mir sicher, dass Napoli zum Beispiel sehr, sehr defensiv stehen wird und dann wirklich seine 3-4 Nadelstiche machen will, weil Gattuso da bekannt dafür ist, dass er eher ein bisschen die Mauerkelle auspackt. Abwarten, ne? Okay.
Druck bei Barca, die müssen eben noch einen Pokal gewinnen in dieser Saison, vor allem auch Setién, ein Aus gegen Neapel würde für ihn garantiert das ausbedeuten. Beide Teams dürften da super motiviert sein, können wir uns auf einen spannenden Kick freuen, im Gegensatz zu dem anderen, dem Parallelspiel, wo ja die Bayern Chelsea empfangen nach dem 3-0-Hinspielsieg, dürfte da nicht mehr viel anbrennen.
Das stimmt. Also ich denke auch, dass Barca-Napoli richtig, richtig spannend ist, vor allem, weil natürlich jedes Tor die Ausgangslage ändert, also lass mal Napoli in Führung gehen, dann sind die weiter mit 0-0 des Barca weiter, logischerweise. Ne? Führt Barca 2-1, muss Napoli ein Tor schießen, dann zählt die Auswärtstorregel, also es ist super, super spannend. Dementsprechend können wir uns da auf ein cooles Spiel freuen.
Bayern also ein Selbstläufer, Barca gegen Napoli ein echt cooles Spiel. Und was machen wir mit den anderen Duellen? Man City gegen Real Madrid zum Beispiel. City hat auswärts mit 2-1 das Hinspiel gewonnen. Das Ergebnis spricht also für City. Die Stimmung in Fußball-Europa aber für Real, sagt Nils.
Europa will, dass Real Madrid City rauswirft. Aber
die Schadenfreude wäre groß.
Aber ich sehe das schon sehr kritisch, weil ich habe mir vorhin nochmal die Highlights aus dem Hinspiel angesehen und da war City so abgezockt, was ich eigentlich von der anderen Seite erwartet hätte, dass Real so in jeder kleinen Szene irgendwie ein bisschen mehr rausholt, schneller fällt. Wir erinnern uns an den Elfmeter, von den Sterling gegen Carvajal rausgeholt hat. Da ist Sterling ein bisschen früh gefallen, gegen Ordnung der Elfmeter. Auch da bei der roten Karte von Ramos gegen Gabriel Jesus, auch Jesus leicht gefallen. Jesus vorher schon bei seinem Tor, Ramos so ein bisschen weggestoßen. Was alles völlig im Bereich von in Ordnung ist, aber einfach, was man... Wenn das bei Real Madrid passiert wäre, würde man sagen, ja, die sind einfach erfahren und wissen, wie es geht. Aber da auf einmal diese junge Mannschaft City viel abgezockter. Und deswegen glaube ich auch, dass sie sich das nicht mehr wirklich nehmen lassen.
Real hatte jetzt ein bisschen eine Pause. Das kann denen wirklich gut tun, weil man hat es ganz klar gesehen in den Spielen. Sie haben natürlich den Stiefel runtergespielt und die Liga dann hinten raus verdient gewonnen, aber eben auch auf Sparflamme. Also da waren in vielen Spielen, keine Ahnung, haben sie wirklich 60% gegeben, weil es halt einfach gereicht hat. Und ich glaube, auch da wird Real das einfach gut tun, dass sie jetzt ihre Pause hatten. Und diese Pause ändert halt auch ein bisschen die Ausgangslage. Also wenn das jetzt Corona nie passiert wäre, hätte ich gesagt, Real kaum eine Chance aufs Weiterkommen, weil Hinspiel 1-2 verloren, that's it. Aber jetzt eben ist das für mich eine ganz andere Ausgangslage. Dadurch keine Fans im Stadion. Das Hinspiel ist monatelang her. Du bist in einer ganz anderen Form, etc. etc. Hast die Liga gewonnen, bist dann nochmal motiviert. Dementsprechend würde es mich nicht wundern, wenn der Real wirklich die kleine Überraschung schafft, eben nochmal in einem leeren Stadion. denn wir wissen ja, es gibt mehr Auswärtssiege, seitdem keine Zuschauer im Stadion sind. Von daher, ja, ist das für mich nicht ganz so klar, wie es auf dem Papier eigentlich wäre mit Hin- und Rückspiel.
Ja, ja, dieses Kars-Urteil, das ist natürlich was, was da noch nachwirkt, zumindest bei Nils Kern von Real Total. Und was meinen unsere Experten zum Duell zwischen Juventus und Lyon? Die Franzosen, die reisen ja mit einem 1:0 im Gepäck nach Turin.
Juventus natürlich mit Selbstvertrauen sind Meister und Lyon ja, dagegen, das...
Darf ich ein bisschen dazwischengrätschen? Selbstvertrauen bitte, bitte. Sei so dahingestellt, schau mal die letzten Ergebnisse von Juve an. Die sind alles andere als gut. 3 der letzten 4 Spiele haben sie verloren, seitdem sie Meister sind. Also überhaupt kein Interesse mehr an ihrer Liga gehabt, an ihren Spielen. Cristiano wurde geschont im letzten Ligaspiel sogar, dass sie auch wieder verloren haben. Dementsprechend, ja, weiß ich nicht, ob da das Selbstvertrauen so groß ist. Ich glaube, das kann richtig, richtig eng und spannend werden.
Lyon ja auch noch das Finale in der Coupe de la Ligue verloren gegen Paris.
Im Elfmeterschießen, aber, ja.
Ja, und Lyon, ähnliche Ausgangslage eigentlich wie Neapel. Sprich, die müssen das Turnier gewinnen, wenn sie nächstes Jahr auch Königsklasse spielen wollen.
Genau.
Sind ja in der Liga auch Siebter.
Genau, haben sogar Europa aktuell komplett verpasst. Also nicht mal Euroleague, weil sie eben das Finale verloren haben. Ich habe das übrigens sogar geschaut gegen PSG. Da war Lyon so schlecht nicht dafür, dass die, was waren es, 4-5 Monate keine Liga spielen hatte, weil Frankreich die Liga abgesagt hat. Also ja. Die waren so schlecht gegen PSG nicht, muss man echt sagen. Ich könnte mir wirklich vorstellen, dass sie da Juve richtig, richtig ärgern.
Die kompletten Einschätzungen von Nils und auch von Alex zur Champions League hört ihr im Tiki-Taka-Podcast hier auf meinsportpodcast.de oder überall da, wo es Podcasts gibt.
Die Stand jetzt. Dreierkette. Top und Flop.
Unser Top des Tages ist ganz klar LeBron James. Diesmal aber nicht wegen seiner sportlichen Leistung, sondern für seine klare Haltung zeichnen wir ihn mit dem Top aus. Seine Haltung nämlich zu Präsident Donald Trump. Der hatte Sportlern ja Respektlosigkeit vorgeworfen, die während der Hymne als Zeichen des Protests gegen Rassismus und Diskriminierung knien. Und Trump hatte angekündigt, sich keine NBA-Spiele anzuschauen, wenn die NBA Protestaktionen erlaube. LeBrons Kommentar dazu fiel kurz und knapp aus.
I really don't think the basketball community are sad about losing his viewership, him viewing the game. That's all I gotta say.
Tja, und mehr Worte, finde ich, braucht's dazu auch wirklich nicht.
Und unser Flop des Tages, das sind Unfälle im Haushalt, denn die kosten MotoGP-Pilot Marc Marquez jetzt die Rennteilnahme in Brünn. Marquez hatte in Jerez verletzt aussetzen müssen, weil er nach seiner Arm-OP noch nicht wieder fit war. Jetzt musste er am Montag aber erneut operiert werden, denn die Titanplatte, die eigentlich seinen gebrochenen Arm zusammenhalten sollte, war gebrochen, als er zu Hause ein Fenster öffnen wollte.
Geburtstagskind des Tages.
Wir gedenken einer Ruderlegende, die heute ihren 57. Geburtstag gefeiert hätte. Happy Birthday posthum, Barne Rabe.
Rabe war der Schlagmann des Deutschlandachters, der 1988 in Seoul Gold holte und zu seiner aktiven Zeit einer der stärksten Ruderer der Welt. Weltmeister war er auch noch, zigfacher deutscher Meister, ein körperlicher und ein sportlicher Hühner.
Rudern, das war sein Lebensinhalt. Andere Hobbys und Interessen hatte er nicht. Deshalb hatte er seine Sportlerkarriere auch immer wieder verlängert. Zweimal hat er nach Rücktritten doch wieder ein Comeback gewagt. 1996, dann war aber endgültig Schluss mit Rudern. Er hat das Ruder aus der Hand gelegt.
Doch ohne den Sport fiel Rabe in ein tiefes Loch. Dann begannen die Probleme. In seinem Job einer Softwarefirma fühlte sich der studierte Informatiker komplett unterfordert. Der Job füllte ihn nicht aus. Auch seine Ehe zerbrach. Rabe, der einstige Modellathlet, verfiel immer mehr der Magersucht.
Bis auf 60 Kilogramm magerte er ab, wurde immer schwächer und so konnte sein Körper einer beidseitigen Lungenentzündung letztlich keinen Widerstand mehr entgegensetzen. Rabe starb im Sommer 2001, 2 Tage vor seinem 38. Geburtstag. Das tragische und traurige Ende eines großen Sportlers, der am Alltag nach der Karriere zerbrach.
Heute in der Sportgeschichte.
Barnes, hit from high, hits it deep.
Top of the all-time home run list. Baseball-Fans werden diesen Audioschnipsel erkannt haben. Am 7. August 2007, da schrie der US-Kommentator der San Francisco Giants diese Worte in sein Mikro, denn Outfielder Barry Bonds, der hatte in diesem Moment wirklich Historisches erreicht.
Bonds hatte nämlich den 756. Home Run seiner Karriere geschlagen und damit die eigentlich als unerreichbar geltende Bestmarke von Hank Aaron endgültig gebrochen. Der Jubel bei Bonds war entsprechend groß, der seiner Fans selbstverständlich auch.
Doch die Leistung von Bonds, die wurde keineswegs einstimmig nur gefeiert. In den Freudentaumel, da mischten sich nämlich auch viele skeptische Stimmen, denn Bonds war ziemlich erfolgreich. Er war zum Beispiel zigfacher MVP und All-Star, aber er war auch ziemlich umstritten. Er galt zum einen als ziemlich arrogant, aber vor allem stand er während seiner Karriere unter dem permanenten Verdacht, mit Steroiden zu dopen.
Ja, Bonds selbst hat das natürlich immer bestritten. Und auch wenn amerikanische Journalisten in einem Buch umfangreiche Beweise für Bonds Dopingpraktiken vorgelegt haben, er wurde nie positiv getestet. Aber trotzdem, über seinen Home-Run-Rekord, den wohl so schnell niemand wird brechen können, wird immer der Schatten des Zweifels schweben.
Stand jetzt aktuell.
Keine Olympischen Spiele, keine Europameisterschaften. Der Saisonkalender der Leichtathleten ist in diesem Jahr natürlich Corona-bedingt gähnend leer. Der Frust bei den Athletinnen und Athleten, der saß auch wirklich lange tief über die Absagen der großen Events. Man hatte schlichtweg nichts zu tun. Umso größer war natürlich die Erleichterung dann für die Stars der deutschen Szene, für Malaika Mihambo, Johannes Vetter und Co., als Mitte Juni grünes Licht kam für die deutschen Leichtathletikmeisterschaften in Braunschweig.
Damit sind die Titelkämpfe jetzt am Wochenende der Höhepunkt der Leichtathletik-Saison 2020. Im Eintrachtstadion in Braunschweig sind zwar keine Zuschauer zugelassen, aber ARD und ZDF berichten umfassend.
Und ZDF-Leichtathletik-Experte Norbert König, der hat uns im Interview mal etwas genauer erklärt, wie denn das Hygienekonzept in Braunschweig aussehen wird und was es für die Athleten bedeuten wird, ohne Zuschaueranfeuerung an den Start zu gehen.
Und natürlich hat er uns auch erzählt, welche deutschen Stars in Braunschweig erwartet werden.
Und damit sind wir auch eingestiegen ins Gespräch. Norbert, Malaika Mihambo, die deutsche Weltmeisterin im Weitsprung, ist am Start und sicherlich auch das mediale Zugpferd bei der DM. Aber wer ist außer ihr denn noch mit dabei?
Ich denke, mehr oder weniger alle, die fit sind und sich entsprechend vorbereitet haben, machen dann auch mit bei den deutschen Meisterschaften. Also bei den Frauen freuen wir uns natürlich auf Gesa Felicitas Krause, die beste Europäerin über 3000 Meter Hindernis. Die Speerwurf-Europameisterin Christine Hussong zum Beispiel hat gesagt, ohne deutsche Meisterschaften hätte sie wahrscheinlich die Saison beendet. So ist sie aber mit dabei. Und auch Tatjana Pinto, die Sprinterin, wissen wir noch nicht so genau, was die so drauf hat. Und bei den starken Männern erstmal sind es natürlich die Speerwerfer Vetter, Röhler, Hofmann, die mitmischen. Wir freuen uns auf David Stoll, der ja auch ein Tief zu durchwandern hatte im Kugelstoßen. Ex-Weltmeister Raphael Holzdeppe im Stabhochsprung, Hochsprung Mateusz Pschibylko und der Dreispringer Max Hess, Ex-Europameister, der ja auch lange Verletzungsprobleme hatte. Da freuen wir uns richtig drauf, dass wir den da wieder sehen werden.
Freuen ist ein gutes Stichwort. Die Sportfans freuen sich, dass immer mehr Sportarten jetzt wieder mit Wettkämpfen loslegen, zur Normalität quasi, beziehungsweise zur neuen Normalität zurückkehren. Wie wichtig sind denn diese Signale in Corona-Zeiten, die von den Restarts ausgehen?
Also diese Signale sind natürlich sehr, sehr wichtig. Vor allen Dingen, wenn man überlegt, dass nicht nur Fußball vorangegangen ist, international die Bundesliga oder auch Basketball, das Finalturnier um die deutsche Meisterschaft, auch in der Leichtathletik sind diese Meisterschaften in Braunschweig die ersten wirklich in einer großen Leichtathletik-Nation. Also wird auch da wieder alle Welt oder zumindest ein großer Teil der Leichtathletik-Welt hinschauen. Und es ist natürlich ein wichtiges Signal, dass es eben auch möglich ist, in einer Sportart, in der nun nicht gerade Millionen bewegt werden, was das Finanzielle betrifft, dass man es auch da stemmen kann, eine relativ große Veranstaltung hinzubekommen bei den deutschen Meisterschaften in Braunschweig.
Große Veranstaltung, aber natürlich ohne Zuschauer und unter strengsten Hygieneauflagen. Wie wird das konkret im Stadion aussehen jetzt am Wochenende?
Also es dürfen maximal 999 Menschen im Stadion sein gleichzeitig, was schlicht und einfach bedeutet, ein bisschen mehr als die Hälfte sind schon mal Athletinnen und Athleten. Das heißt also alles, was dann Wettkampfregelung betrifft, Hörfunk, Fernsehen, die Medien also und natürlich auch die Betreuer, muss man das alles sehr genau timen und hinbekommen, damit das alles klappt. Mund-Nasen-Schutz muss getragen werden, wenn nicht gerade die Athletinnen oder Athleten sich vorbereiten oder natürlich ihren Wettkampf machen. Man wird registriert, es wird die Temperatur gemessen, also es wird alles Mögliche natürlich getan, dass diese Hygieneauflagen so getroffen werden und auch eingehalten werden, dass man ähnliche Veranstaltungen hoffentlich dann auch bald durchführen kann.
Und was bedeutet das für deine Arbeit als Reporter? Wie wird sich die am Sonntag von der Arbeit unter, ich sag mal, normalen Bedingungen unterscheiden?
Ja, wir unterscheiden uns da natürlich nicht groß von den Hauptbeteiligten, den Athletinnen und Athleten. Wir sollten uns auch schon, um mit gutem Beispiel voranzugehen, an die Regelungen halten. Wir sollen nicht zu lange in engen Räumen sein natürlich, müssen genau wie alle anderen, die ins Stadion wollen, einen Fragebogen ausfüllen, Temperaturmessung, alles, also was dazugehört. Die Reporter haben eigentlich einen ganz normalen Arbeitsplatz, außer dass sie auch Plexiglas zwischen sich haben werden. Und für mich als Interviewer in der Mixed Zone, da wird sich das also nicht so richtig durchmischen, sondern wir werden schon 1,50 Meter plus X Abstand halten. Also ich halte nicht selbst das Mikrofon in der Hand, sondern es wird, wie man bei uns in der Fachsprache sagt, geangelt bei der Leichtathletik.
Wie sieht's denn eigentlich mit der Einhaltung der Abstandsregeln bei Laufwettbewerben aus? Darüber war ja im Vorfeld ziemlich heftig diskutiert worden.
Ja, es hat zum Glück in Niedersachsen Mitte Juli eine modifizierte Corona-Verordnung gegeben. Und damit war es jetzt also möglich, tatsächlich alle Laufwettbewerbe wie geplant bis zu den 5000 Metern, 10.000 werden ja nicht gelaufen, bei den deutschen Meisterschaften durchzuführen. Abstandsregeln kann man in dem Fall natürlich nicht einhalten, aber durch die Registrierung und die Nachvollziehung dann möglicher Infektionsketten, wovon wir natürlich überhaupt nicht ausgehen und was wir auch nicht hoffen, ist das also alles so durchzuführen und es muss auch keine Bahn frei bleiben in den Bahnläufen, also bei den Sprints und den Läufen bis inklusive 800 Meter.
Die Wettkämpfe, hatte ich schon gesagt, werden ohne Zuschauer ausgetragen. Wie wirkt sich das auf die Leistung der Athletinnen und Athleten aus? Werden die Zeiten und Weiten aus deiner Sicht schlechter sein als in Anführungsstrichen bei normalen Bedingungen?
Tja, das kann ich natürlich schwer beurteilen. Es gab ja ein paar kleinere Wettkämpfe schon, zum Beispiel auch in Weinheim. Ich denke, wenn es auf den Zielsprint zugeht oder wenn normalerweise das rhythmische Klatschen kommen würde bei den technischen Disziplinen, Weitsprung, Dreisprung, Hoch oder Stabhoch, das wird der einen oder dem anderen Athletin beziehungsweise Athleten schon fehlen. Vielleicht werden wir auch bei dem einen oder anderen Interview dann schon hören, wie sich das möglicherweise ausgewirkt hat. Aber ich denke, das ist immer noch das kleinere Problem, wenn man eben weiß, dass überhaupt diese deutschen Meisterschaften stattfinden können, die ja für viele auch dafür gesorgt haben, dass sie überhaupt ihre Saison jetzt auch ernsthaft fortgesetzt haben.
Wie aussagekräftig werden diese Meisterschaften jetzt sein? Immerhin konnten die Athletinnen und Athleten lockdownbedingt ja lange gar nicht oder eben nur sehr eingeschränkt trainieren.
Ja, es ist schwer zu sagen. Vielleicht gibt's ja die ein oder andere positive Überraschung sogar, dass der eine oder die andere sich im stillen Kämmerlein super vorbereitet hat und eine wirkliche Topleistung schon liefern kann. Es kann aber eben auch sein, dass dem einen oder der anderen die Wettkampfpraxis schlicht und einfach fehlt, auch wenn es ja meistens oder eigentlich in der Regel keine direkten Duelle sind, außer bei den Mittel- und Langstreckenläufen, wo man mal die Schultern einsetzen muss. Ich glaube, man muss da relativ großzügig sein und sollte da nicht unbedingt jetzt auf die Zehntelsekunde oder auf die letzten 10 Zentimeter schauen, die da möglicherweise noch fehlen bei den persönlichen Ansprüchen.
Malaika Mihambo als mediales Zugpferd hatten wir ja eingangs schon angesprochen. Sie war ja auch bei der DM 2019 sportlich ein absolutes Highlight. Wird sie das auch 2020 wieder sein können?
Also Malaika Mihambo reduziert das ja alles in diesem Jahr auf die nationalen Wettkämpfe. In Weinheim ist sie eingestiegen im Sprint, das war jetzt nicht so dolle, deswegen oder auch deswegen möglicherweise wird sie also in Braunschweig nur im Weitsprung antreten. Sie hatte eine leichte Verletzung im Winter, verkürzt deswegen erstmal den Anlauf auf 16 Schritte. Also sollte man jetzt auch da, damit knüpfe ich an die vorherige Antwort an, sollte man da nicht jetzt unbedingt gleich wieder die 7 vor dem Komma erwarten. Ich denke, man muss zunächst mal überhaupt froh sein, dass dieses Aushängeschild, diese absolute Stern am Leichtathletikhimmel in Deutschland, dass Malaika Mihambo also mit von der Partie sein wird.
Und für dich persönlich, wie groß ist die Vorfreude auch unter den speziellen Umständen jetzt auf die deutsche Meisterschaft?
Ja, für mich persönlich, auch wenn das nicht ganz so wichtig ist, ist es natürlich auch toll, mal wieder die Atmosphäre zu schnuppern. Die wird natürlich neu sein, diese Atmosphäre ohne Zuschauer. Aber das ist auch für mich zweitrangig. Ich finde es klasse, wieder Kontakt zu haben zu den Athletinnen und zu den Athleten, die Interviews machen zu können, einfach auch Wettkämpfe zu sehen und zu genießen. Und das ist einfach eine große Freude, dass es wieder losgeht. Und natürlich ist es auch eine große Freude, den Zuschauern an den Fernsehgeräten das transportieren zu können, dass die endlich wieder die deutschen Leichtathletinnen und Leichtathleten aus der nationalen Spitze in Aktion sehen können.
Und das am Samstag in der ARD und am Sonntag im ZDF.
Das bringt das Sportwochenende. Stand jetzt.
Das volle Brett Champions League gibt's am Wochenende, das haben wir eben gehört. Dazu fährt die MotoGP in Brünn, die Formel 1 nochmal in Silverstone und die Formel E ist ja auch unterwegs, nochmal zweimal in Berlin.
Ab heute läuft dann auch die Saison 2020 der Baseball-Bundesliga. Los geht's mit den Paderborn Untouchables gegen die Cologne Cardinals. Und dafür waren einige Hürden zu überwinden. Welche davon erzählt der Leiter Spielbetrieb des Deutschen Baseballverbandes? Das ist Philipp Würfel im Baseball-Podcast Swing and a Miss hier bei meinsportpodcast.de.
Snooker und die tägliche Berichterstattung über die WM im Crucible kriegt ihr natürlich bei uns ebenfalls im Snooker-Podcast Total Clearance. Und da erfahrt ihr natürlich auch mehr zum Maximum Break von John Higgins gestern. Dem gelang erst das 11. Maximum in der langen WM-Geschichte. Das letzte vor ihm, das hatte übrigens vor 8 Jahren, 2012, mal einer gespielt. Also wirklich lang, lang ist her und sehr, sehr selten. Ja, und mit dieser Seltenheit beenden wir Stand jetzt für heute. Wir haben euch hoffentlich wieder wie jeden Werktag pünktlich um 7.07 Uhr auf den aktuellen sportlichen Stand gebracht und euch mit genug Argumentationsfutter versorgt, damit ihr im Büro für den sportlich-verbalen Schlag am Tausch an der Kaffeemaschine jetzt auch ein letztes Mal in dieser Woche gerüstet seid.
Wir wünschen euch daher einen schönen Freitag, einen guten Start ins Wochenende, in dieses ja wirklich sportliche Wochenende und für viele Fußballfans ja endlich wieder auch ein Champions League Wochenende. Und wenn es gerade passt, dann abonniert uns gerne mit dem Podcatcher eurer Wahl oder bei iTunes. Bewertet uns auch gerne 5 Sterne, freuen uns besonders, wenn ihr uns schreiben wollt. Dann macht das auch gerne, denn wir sind Stand jetzt offen für eure Gedanken. Wollt ihr ein bisschen mehr wissen zum Sport, vielleicht auch in die Tiefe gehen, also mehr Podcasts aus der Welt des Sports, natürlich wie immer bei meinsportpodcast.de.
Denn wir haben alles aus der Welt des Sports. Hier findet ihr Sport für die Ohren rund um die Uhr ganz allgemein und natürlich uns hier bei Stand jetzt im ganz Speziellen. Danke für euer Interesse und bis Montag in alter Frische. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Wochenende!
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt
die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand
jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.